So, guten Morgen. Weiter geht's, oder? Ich finde es immer so gut, wenn so viel schon im Lobpreis passiert, oder? Wenn man merkt, Gott ist da und wirkt und spricht Themen an. Und ach, das liebe ich total. Und danach sollten wir uns noch mehr ausstrecken, weil es geht ja nicht um irgendein Programm, um irgendeinen Ablauf, den wir immer hier Sonntag für Sonntag durchführen, sondern dass der lebendige Gott unter uns ist und seine Themen anspricht. Ja, also ich liebe das. Ja, ich habe eine Präsentation, ihr dürft die gerne starten. Das seht ihr nämlich auch gleich, wo wir uns befinden. Ich hoffe, heute geht die Präsentation. Ich habe nämlich ziemlich viele Folien. Wir sind ja tatsächlich in einer Predigtreihe drin. Ich weiß nicht, ob ihr schon mitbekommen habt. Giovanni hat letzten Sonntag gestartet und unsere Predigtreihe lautet Sein Name ist. Sein Name ist. Und wir werden uns in den nächsten Wochen einen sehr bekannten Bibelvers anschauen, immer wieder stückweise weitergehen. Und das ist so ein richtig typischer Weihnachtsvers, deswegen passt das auch perfekt in die Adventszeit hinein. Und wir haben auch letzten Sonntag schon gehört, die ersten Hörer dieses Verses, die waren gar nicht so in Adventsstimmung, so in fröhlicher Erwartung auf die Weihnachtszeit, sondern dieser Vers steht ja in einem Buch, in dem Jesaja-Buch. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in deiner Bibellese Jesaja durchgelesen hast. Der Norbert, der ist schon über Kapitel 11. aber ich weiß nicht, wann du dich das letzte Mal damit beschäftigt hast. Ich muss sagen, als ich jetzt mit der Predigtreihe dachte, Mensch, wann habe ich das letzte Mal eigentlich Jesaja gelesen? Das ist ganz schön lang her. Und Jesaja, das war ja ein Prophet in Juda und der sprach diese Worte zu einem Volk, das sich immer wieder von Gott abgewandt hat. Und deswegen das Jesaja-Buch, wir kennen immer so diese Weihnachtsverse. Aber da ist ja auch ganz viel ja, andere Sachen drin, die gar nicht so wohlklingend klingen, sondern vielleicht eher wie als Gerichtsworte Gottes einordnen würden. Aber Gott sprach da ganz klar durch den Propheten Jesaja, dass die Lage ernst ist. Dass die Lage sehr ernst ist, weil sie nicht Gott vertrauten, sondern ihren Schutz bei anderen Göttern suchten, sogar bei anderen Völkern, bei anderen Königen. Und wir lesen, dass sie andere Götter angebetet haben, dass sie Opfer brachten für sie. Unter Manasse, das war ein König, brachten sie sogar Kinder als Opfer. Also eine richtig grausame Zeit. Und Jesaja spricht in dieser Zeit zu diesem Volk. Und da ist ganz viel harter Tobak, sage ich jetzt mal, dabei. Aber es sind auch immer wieder Blitzlichter der Hoffnung. Weil das ist ja immer der Wunsch von Gott, dass ein Neubeginn ist, dass wieder Beziehung möglich ist, dass der Bund wieder erneuert wird. Und vor allem, das sind die Verse, die wir im Ohr haben, ein Retter kommt. Ja, diese Messias-Verheißungen. Und ein Vers, genau, da ist er schon, wollen wir uns anschauen in den nächsten Wochen. Und ich lese ihn einmal noch mit uns aus Jesaja 9, also ihr müsst aus Kapitel 11 nochmal zurück auf 9. Ihr könnt einfach von vorne anfangen, würde ich sagen. Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. So, deswegen die Predigtreihe, sein Name ist. Wer Kinder hat, ich weiß nicht, wie ihr euren Kindern einen Namen ausgesucht habt, was für Aspekte euch da wichtig waren. Meistens ist es ja, er muss einen gefallen, der Name. Er muss irgendwie schön klingen. Er darf modern sein oder soll mit Absicht altdeutsch sein. Er darf nicht so schwierig auszusprechen sein. Man sollte ihn einfach schreiben können. Manche haben auch den frommen Wunsch, es muss unbedingt ein biblischer Name sein. In der Bibel haben Namen tatsächlich ganz oft ein anderes Gewicht, nämlich da ist die Bedeutung entscheidend. Und wenn wir dann lesen, wie manche Leute heißen, dann denken wir, so wird man sein Kind heutzutage nie nennen. Aber die Bedeutung ist eben da ganz entscheidend. Und jetzt hat Gott auch verschiedene Namen. Du bist viel zu weit. Jetzt, du verrätst ja schon alles. So, sein Name haben wir da, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Das ist ziemlich langer Name, gell, wenn man das so rufen würde. Es wäre ein ziemlich langer Name. Aber hinter all diesen Titeln, muss man ja sagen, steckt eine tiefe Bedeutung. Dazu muss man wissen, vielleicht so als Hintergrundinformation, als im alten Orient neue Thronfolger eingesetzt wurden, dann hat man auch ihnen verschiedene Ehrentitel gegeben. Also das ist so, warum das denn auch so, wenn man jetzt den gesellschaftlichen Kontext jetzt betrachten würde, wichtig wäre. Du bist schon wieder zu weit. Also ich würde sagen, ich sag, wann es weitergeht. So, und wir hatten beim Giovanni hatten wir den wunderbaren Ratgeber, da hat Giovanni aus seinem Leben erzählt, wo er wunderbaren Rat erlebt hat. Und jetzt sind wir beim starken Gott heute angelangt. Jetzt darfst du weitermachen. Starker Gott. Starker Gott im Hebräischen steht El Gibor. El Gibor, müsst ihr euch nicht merken, aber ich dachte, es ist vielleicht interessant, wer es wissen will. Weil ich finde es eigentlich interessant, was starker Gott denn eigentlich heißt. Ich weiß nicht, welche Bibelübersetzung du hast, aber es gibt immer unterschiedliche Übersetzungen und dachte ich, da lohnt es sich doch mal reinzuschauen, was denn das bedeutet. El, das ist ja das Wort für Gott. Wer das weiß, auch El Shaddai und so weiter. Ne? El Gibor, und dieses Gibor bedeutet tapfer, stark, mächtig, das ist ein Held, ein Elitekämpfer, ein Krieger. Und jetzt bleib schon bitte bei dieser Folie. oder Planer des Wunders findet man auch in manchen Übersetzungen. Manchen Übersetzungen heißt Gott Held, das kennen vielleicht auch viele. Aber es beschreibt jemanden, der total was Außergewöhnliches leistet. Und zwar meistens auf militärischer Ebene. Und das fand ich ganz interessant. Gott ist ein starker Heldenkämpfer, ein Elitekämpfer, der was ganz Besonderes leistet, der die Feinde besiegt, der Land erobert als Held. Ich weiß nicht, ob das so dein typisches Bild ist von Gott. So, welches Bild hast du von Gott oder speziell auch von Jesus? Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht. Ist das, wenn du an Jesus denkst, denkst du ans Kreuz? Also ist ja nicht einfach nur mal neutral gefragt, so welches Bild schießt dir als erstes in den Kopf? Oder ja, so Jesus der Sanftmütige. Oder das ist auch ein bekanntes Bild mit Jesus als mit dem Schaf so auf der Schulter. Einmal weiter. Oder Jesus das Baby. Das passt jetzt zur Adventszeit, ne? Da hat man seine Krippe aufgebaut. Da ist Jesus so das kleine Christkindchen. Bei uns, wir haben auch so eine Krippe und ist ständig verloren. Immer ist der Jesus weg. Ist halt so der Kleine. So, ist das vielleicht das, was du über Jesus denkst? Oder der hier, weiß nicht, wer den kennt, aus einer ganz berühmten Serie. Wenn ich es nicht kenne, ist auch nicht so dramatisch. Oder denkst du an so jemand? Weil das ist eigentlich El Gibor. Ich weiß nicht, also das war irgendwie noch nicht so in meiner Vorstellung drin, dass Jesus ein starker Kämpfer ist, ein Elitekämpfer. Es gibt ja ganz unterschiedliche Dinge, die unser Gottesbild prägen. Ja, das ist unsere Vergangenheit, unsere Kindheit. Was haben wir da von Jesus gehört? Die Beziehung zu unseren Eltern, das, was Peggy heute Morgen angesprochen hat, unser Vaterbild ist ganz entscheidend, wie unser Gottesbild ist. Vielleicht unsere Gemeindegeschichte, was für Predigten haben wir schon gehört. Unsere Erfahrungen, Erlebnisse, vielleicht sogar eine Serie. Die können alle unser Gottesbild irgendwo formen und prägen. Aber ich bin mir sicher, Gott ist so viel mehr, als wir uns vorstellen können. Und wir finden so viel jetzt allein schon in diesem einen Mini-Bibelvers, schon 4 Namen über Gott. Aber die Bibel zeigt uns ja noch viel mehr über das Wesen Gottes. Und ich finde ganz, ganz deutlich wird es in diesem Bild vom Lamm und Löwe irgendwie schon so die Gegensätze, oder? Lamm und Löwe, wie Gott oder Jesus bezeichnet wird, beschrieben wird. Ein starker Gott, ein Kämpfer und irgendwie aber auch das Lamm, das dient, das sich opfert. Aber heute geht es ja um den starken Gott. Gott ist nämlich nicht nur der tröstet, der sanft zu unserem Herzen redet, der ermutigt, der uns wieder aufbaut, sondern er ist stark und mächtig. Er ist gewaltig, er ist sogar, und das lesen wir immer wieder in der Bibel auch, er ist zum Zittern und zum Fürchten. weiß nicht, wenn du mal das Gottesfurchtwort, das taucht so oft in der Bibel auf. Mir ist das letzte Mal so aufgefallen, wie oft das eigentlich vorkommt. Die Jünger, die hatten ja Jesus hautnah erlebt. Und ich glaube tatsächlich, dass auch diese Männer immer wieder in dieser Spannung waren. Ja, da war einmal dieser Jesus, die haben mit dem gegessen, mit dem gelacht, irgendwelche Geschichten erzählt. Der hat gesagt, ja, jetzt bin ich mal müde, jetzt geh mal schlafen. Ja, irgendwie war es so normal. Aber trotzdem gab es Momente, in denen er seine Macht und seine Kraft, sein Heldentum eben total offenbarte und seine Göttlichkeit zeigte. Und wir wollen uns eine Bibelstelle anschauen aus Lukas 5. Jetzt dürfen die zwei Männer mal kurz nach hinten springen wieder. Und dann lesen wir gemeinsam den Bibeltext. Und da sieht man auch so einen Ehrfurchtsmoment, den die Jünger erlebt haben. Jetzt dürft ihr einmal weiterschalten. Genau, dann könnt ihr mich mitlesen. Lukas 5, Abvers 2. Und er sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen gestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmengen vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und ja, ihr macht weiter. Ja. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot zu kommen und ihnen zu helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Also Petrus erlebt vielleicht Jesus als normalen Mensch, der kommt irgendwie auf sein Boot rauf und plötzlich passiert etwas Heldenhaftes. Etwas Großes, mit dem er überhaupt nicht gerechnet hat. Ja, da ist dieser Riesenfang, die ganzen Fische in dem Boot, und seine Reaktion ist, er fällt zu Boden auf die Knie und sagt: Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ist doch interessant, oder? Dass das Der Punkt ist, wo ihm das einfällt. Irgendwie erkennt er, das ist kein normaler Mensch. Ich weiß nicht, inwieweit er schon verstanden hat, wer da vor ihm steht. Er wusste irgendwie, das ist der Messias. Das ist kein normaler, der ist groß, das ist ein Held. Und ich fall vor ihm nieder, und da heißt es, Entsetzen hatte alle erfasst, die das gesehen haben. Entsetzen. Also ich finde, das spricht so von diesem erstaunt und erschüttert sein von dieser Allmacht. Und Jesus ist ja derjenige, der dann sagt: Fürchte dich nicht. Und warum muss er das sagen? Weil Petrus anscheinend sich gefürchtet hat vor dem, der da vor ihm war. Und Jesus sagt: Fürchte dich nicht. Und dann heißt es später, und daraufhin folgten ihm die Männer nach. So, daraufhin, diese Furcht, die sie hatten, die hat sie nicht dazu geführt, dass sie weggegangen sind. Dachte, was ist denn das für eine Hilfe? Sondern es hat sie angezogen. Es hat sie angezogen, weil sie wussten, das ist der starke Gott, der Held, und der spricht zu mir: Fürchte dich nicht. Gott, der starke Held. Ich weiß nicht, wo du einen Helden brauchst. Weil Jesus ist dieser mächtige Kämpfer, der starke Gott, der siegreiche Held. Und es gibt Momente, da wünschen wir uns von Herzen, dass Gott so richtig als starker Gott auftritt, oder? Es ist so schön, von Gottes Liebe umhüllt zu werden. Es ist so schön, seinen Trost zu erfahren. Aber manchmal wünschen wir uns doch wirklich, dass Gott mal als starker Held auftritt. Er soll den Sturm stillen, den Lahm zum Gehen bewegen. Er soll das Brot vermehren. Er soll den Toten aus dem Grab rufen. Das lesen wir doch. Gott, tauch als Held auf. Da, wo wir schwach sind, da, wo wir Krankheit erleben, da, wo wir in Situationen stecken, die ausweglos erscheinen und vielleicht manchmal menschlich sind sogar, da wünschen wir uns eben, dass Jesus wirklich mal als dieser Elgebor auftaucht. Und eins ist mir wichtig, und das ist mir auch so die erste Bibelstelle tatsächlich, die mir eingefallen ist in diesem Zusammenhang. Es ist tatsächlich gut, wenn wir merken, dass wir schwach sind und dass wir nicht weiterkommen. Das denke ich immer so oft, weil wenn bei mir alles problemlos ist und ich keine Herausforderung hätte, ich denke, ich bin doch stark, ich packe alles, ich kann das alles tun, wo wäre dann Gottes Gelegenheit, seine Stärke zu zeigen? Weil einem gestillten Sturm ging etwas voraus, nämlich ein Unwetter. Und genauso, da war ein Kranker und der erlebte Heilung. Aber für eine Heilung braucht es erstmal einen Kranken. Ja? Bei der Brotvermehrung, da hatten Leute erstmal Hunger. Und bei der Totenauferstehung, da brauchst du halt einen Toter. Da brauchst du einen Toten zuerst. Gottes Stärke kann sich zeigen durch unsere Schwachheit. Und das ist der Bibelvers, der mir eingefallen ist. Vielleicht ist er euch auch in den Sinn gekommen aus 2. Korinther. Vers 12. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, mit die Kraft Christi bei mir wohnt. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Oft wird ja irgendwie so, ne, so dieser letzte Teil, der wird dann immer irgendwo wieder typisch auf der Postkarte abgedruckt. Und der vordere Teil nicht so, weil es klingt ja nicht so gut. aber diese Stärke, die braucht eine Schwäche davor, damit Gott stark sein kann oder seine Stärke erweisen kann. Deine Schwäche, dein Problem, deine Krankheit, sie können Gottes Gelegenheit sein, seine Größe zu offenbaren. Hast du schon mal dein Problem angeguckt? Also ich nicht so oft. Ja, so oft sehen wir dann, wir sind irgendwie niedergedrückt und dann denken wir noch mehr darüber nach und dann noch und dann sind wir irgendwo so ganz da unten. Und ich will gar nicht sagen, das ist ja gar nicht so einfach, Gottes Perspektive auf die Dinge zu haben. Das erfordert viel Kampf und Gebet tatsächlich, um das zu sehen. Aber ich glaube, wenn wir uns fragen, wie Gott wohl unsere Situation betrachtet, wenn wir Schwierigkeiten haben, Probleme, eine Krankheit, was denkt denn Gott darüber? Sagt er auch, ach Mensch, ist jetzt aber echt schade, dass es dir so schlecht geht. Ja, oder da kann man jetzt halt nichts machen und muss jetzt irgendwie durch. Ich weiß nicht, ob Gott so denkt, weiß nicht. Unser Leiden ist eine Möglichkeit, Gottes als starker Held aufzutreten. Und ich glaube, wenn wir diesen Perspektivwechsel hinbekommen, vielleicht manchmal gar nicht so im vollen Umfang, vielleicht manchmal auch nur so ein Stück, aber dann kann das unseren Glauben wirklich stärken, weil wir Gottes Wahrheiten sehen und Gottes Wesen sehen, wie mächtig und stark er ist. So, aber jetzt ist natürlich immer die große Frage, was ist denn, wenn ich das nicht erlebe? So, das ist immer so nett, fromm, alles so dahergesagt, aber ich erlebe es halt nicht. So, bei mir macht das Gott halt nicht. Und das ist echt, ihr wisst, das ist immer eine harte Frage. Weil es gibt einfach Schwierigkeiten in unserem Leben und es läuft nicht alles glatt. Und Gott zeigt sich halt nicht immer gleich als starker Held. Aber mir ist eins wichtig und das ist mir auch nochmal bewusst geworden. Und zwar, lass deine Erfahrungen nicht das Wesen Gottes in deinem Herzen verändern. Weil dazu neigen wir dann ja irgendwie oft. Wir erfahren was oder halt auch nicht und daraus schließen wir auf Gott. Na, okay, dann ist Gott halt nicht so ganz. Oder bei mir halt nicht. So, bei anderen macht er das, aber bei mir halt nicht. Weil, was auch immer. weil er mich nicht so liebt oder weil ich halt nicht gehorsam war oder wie auch immer. Also wir erfahren etwas und darauf schließen wir dann auf sein Wesen. Aber wir lesen, dass Gott derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und diese berühmte Warum-Frage, warum macht es Gott oder warum macht es Gott nicht, die führt uns tatsächlich ganz oft gar nicht weiter. Selbst wenn wir da eine Antwort drauf hätten, weiß ich nicht, ob es uns wirklich weiterführen würde in unserer Beziehung zu Gott und in unserer Nachfolge. Denn letztendlich ist es eine andere Frage, die sich tatsächlich ja auch das Volk Israel stellen musste, ne, an die ja der Text ging. Nämlich, es ist eine Frage, vertrauen wir Gott oder misstrauen wir Gott? Aufgrund dessen, was er tut oder auch nicht tut. Vertrauen wir ihm oder misstrauen wir ihm? Und ich habe eben gerade schon gesagt, es ist oft ein Kampf einfach. Es ist ein Kampf und wir sind uns dessen vielleicht manchmal gar nicht so bewusst, dass wir in einem Glaubenskampf sind. Und dass wir auch manchmal echt auftreten müssen und dagegen ankämpfen müssten. Im Geist natürlich, nicht mit Waffen, das wisst ihr. Aber auch da dachte ich, ja, aber Gott, Jesus, ist der starke Kämpfer. Er kämpft für uns und wir sind auch in diesem Glaubenskampf nicht alleine. So, das heißt, in diesen Momenten, in denen wir ins Zweifeln, ins Misstrauen fallen oder vielleicht manchmal auch so nur dazu tendieren, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir wenden Gott den Rücken zu und verschließen uns. Das ist ja manchmal gar nicht so krass, dass wir sagen, okay Gott, dann mach doch, was du willst, sondern das sind ja manchmal nur so kleine Herzensbewegungen. Oder wir machen genau das Gegenteil. Wir suchen seine Gegenwart. Und genau das fällt uns manchmal dann schwer. Aber das hilft uns, uns an sein Wesen und seine Größe, an seine Macht zu erinnern. Deswegen finde ich Lobpreis und Anbetung, und ich weiß, das ist auch Sandras Herz so, deswegen finde ich das so wertvoll, weil genau das ausdrückt, dass wir uns an Gottes Größe erinnern. Eine Situation, wo man nicht weiß, warum Gott das tut oder es lässt, hat tatsächlich auch Jesus erlebt. Jesus hat selbst, also mindestens einen Moment, aber der Moment ist mir gekommen, erlebt, wo er, es ist immer schwierig, gell, mit Jesus ganz Gott und ganz Mensch, was hat er menschlich erlebt und dann doch irgendwie als Gott. Wir betrachten jetzt mal Jesus als Menschen, okay? Was Jesus als Mensch bestimmt auch nicht verstanden hat, warum Gott es so macht. Aber interessant ist ja, wie Jesus damit umgegangen ist. Und zwar ist es die Situation, Jesus hatte ja einen Freund, der war mit ihm verwandt. Und sein Freund hieß Johannes. Und ihr kennt ihn vielleicht als Johannes den Täufer. Und wir lesen dann in der Bibel, Johannes der Täufer war echt eine spezielle Person, oder? Und er war auch ganz radikal drauf und er hat eben dem König Herodes mal so richtig gesagt, was der alles falsch macht. Und es führt dann alles dazu hin, dass Johannes getötet wird. Und dann heißt es, dass Jesus davon erfährt und natürlich, also was machst du, wenn ein Freund stirbt? Also da bist du am Boden. Und genauso ging es Jesus ja auch. Und dann lesen wir in Matthäus 14, Vers 13, was Jesus macht. Jetzt darf ich mal einmal weiter. Da haben wir es. Und als Jesus es hörte, zog er sich von dort in einem Boot abseits an einen öden Ort zurück. Wenn du das Neue Testament kennst, dann weißt du, was Jesus an öden Orten getan hat. An öden Orten, das lesen wir immer wieder, dass Jesus das gemacht hat. Dass er sich zurückgezogen hat von seinen Jüngern weg und Gottes Nähe gesucht hat in der Einsamkeit. Er erlebt diese Situation, wo er sich als Mensch bestimmt gefragt hat, Mensch, hättest du das nicht verhindern können, Gott? Der Johannes der Täufer hätte doch noch so viel bewirken können. Der hätte mich doch richtig unterstützen können in meinem Dienst. Und natürlich war es auch sein Freund, ja, sein Cousin. Und Jesus reagiert aber so, dass er die Nähe des Vaters sucht. Er kommt zu Gott. Wir wissen nicht, mich würde das ja so interessieren, wie das Gespräch zwischen Jesus und seinem Vater ausgesehen hat, oder? Würde euch das auch interessieren, wie Jesus gebetet hat? Aber er hat die Nähe Gottes gesucht, das wissen wir auf jeden Fall. Und das lesen wir immer wieder. Und nachdem Jesus das getan hat, lesen wir, wie die Geschichte weitergeht mit Jesus. Wer weiß, was danach kam? Wer ist so bibelfest? Danach lesen wir, dass Jesus die 5000 Leute, Männer plus Frauen und Kinder, speist. Und danach lesen wir davon, dass Menschen nur noch seinen Mantel berühren mussten, um geheilt zu werden. Es ist doch schon krass, dass dieser Zerbruch und diese Trauer irgendwie eine größere Autorität bei ihm bewirkt haben. Und ich glaube tatsächlich, der Schlüssel liegt immer bei Jesus in diesen Momenten, wo er den Vater gesucht hat. Wo er sich connected hat mit ihm und nochmal so richtig eingeschärft wurde auf seine Beziehung, wer er war als Sohn Gottes und auf seinen Auftrag. Und das nach einem Moment, wo er echt fertig war. Aber wie Gott das irgendwie seinen Dienst da gesegnet hat, finde ich total interessant. So, ich möchte uns ermutigen und mich wirklich eingeschlossen, dass wir die Gegenwart Gottes suchen. Immer wieder als Gemeinschaft, wie wir es heute gehört haben, gemeinsam im Gottesdienst, aber auch du ganz allein zu Hause. Ich glaube, ganz oft haben wir das irgendwie verlernt. Ich merke das selber bei mir, dass ich denke, ich brauche auch irgendwelche Hilfsmittel ständig, um Gott zu suchen. Dann denke ich, nee, warum denn? So, und ich glaube tatsächlich, manchmal haben wir es echt verlernt zu beten und Gott zu suchen. So, wir machen uns lieber eine Predigt auf YouTube an. So, und lassen uns so ein bisschen berichten. Also, es ist gut. Hört Predigen, ist super. Macht ihr jetzt gerade ja auch. So, aber wo haben wir die Momente, wo wir wirklich in diese Einsamkeit und in das Gespräch mit Gott gehen? Und wie gesagt, ich rede echt auch zu mir selber, das wisst ihr. Also ich möchte uns darin ermutigen und ich glaube, dass Gott darin sein Wesen uns immer wieder neu offenbaren möchte. Und dass dadurch dieser Glaube an den starken und mächtigen Helden gestärkt wird. Ich finde es ja immer wieder interessant, ihr wisst, ich liebe das so in der Bibel, dass das auch irgendwie alles, was es da alles so zu entdecken gibt. Und tatsächlich gibt es diesen Begriff El Gibor nochmal im Jesaja-Buch. Und zwar in Jesaja 10. Und das verdeutlicht es nochmal, um das nochmal zusammenzuschnüren, was das denn bedeutet, an diesen El Gibor, an diesen starken Helden zu glauben. Da heißt es, an jenem Tag wird es geschehen. Da wird der Rest Israels und was vom Haus Jakob entkommen ist, sich nicht mehr länger auf den stützen, der es schlägt. Damit ist gemeint, so das Nachbarvolk, was sie, auf den sie sich dann vertraut haben. Sondern es wird sich auf den Herrn, den Heiligen Israels, stützen in Treue. Halt, stopp, zurück. Okay, ich lese mal hier weiter. Ein Rest wird umkehren, ein Rest Jakobs zu dem starken Gott. Da haben wir es nämlich wieder. Und da ist es nochmal so gut zusammengefasst, was ich hatte mit dem Vertrauen oder Misstrauen. Auf wen stützt man sich? Ne? Da haben wir dieses Stützen. Und ich habe da auch nochmal rausgefunden, was dieses Stützen denn bedeutet. Das bedeutet anlehnen und ausruhen. Oder sich verlassen. Das bedeutet das Stützen. Unser Gott ist ein Gott, auf den wir uns sicher stützen können. Irgendwie da auch so richtig reinhängen. An den wir uns anlehnen können, wo wir uns auch ausruhen können, weil es ist total entlastend, wenn du dich auf jemanden stützen kannst, oder? Und der verlässlich ist. Und es gilt in Momenten, in denen es total leicht fällt, alles super flutschig läuft. Aber es geht auch in Momente, wo es uns schwer fällt. Und ich finde es dann so gut, dass wir Gottes Wort haben, das uns erinnert, wer und wie Gott ist. Und es ist auch gut, und damit möchte ich abschließen mit dem Gedanken, es ist gut, dass wir einander haben. Nicht nur, dass irgendjemand hier vorne was sagt und man hört es, sondern dass wir auch füreinander beten können. Und wir sagen das immer wieder, es wird immer, immer wieder von vorne gesagt, wer gebeten möchte nach dem Gottesdienst, ist herzlich eingeladen, zu jemandem zu gehen, dem er vertraut oder ja, zu den Ältesten. Weil das eine Auswirkung hat, unser Gebet, wenn wir füreinander beten. Wir haben einen starken Gott, einen mächtigen Held, der an deiner Seite ist. Und lass uns daran festhalten. Ich möchte noch beten. Herr, ich danke dir, dass du dich uns zeigst und dass du dich offenbarst, vor allem durch dein Wort. Und wir haben oft so eine eingeschränkte Sicht von dir und du bist so viel mehr. Und wir wünschen uns, dass wir dich in deiner Größe, in deiner Allmacht noch mehr erkennen. Dass wir dich immer mehr erkennen, wie du bist. Herr, und du bist nicht nur einfach heilig und groß und wunderbar im Himmel, sondern du bist durch deinen Heiligen Geist bei uns und sogar in uns. Und zwar vollkommen in uns, mit all deinen Facetten. Und wir haben vorhin gesungen, you are perfect in all of your ways. Ja, in allem, was du tust, in all deinen Wesensarten, bist du perfekt und bist du vollkommen. Und wir wollen dir vertrauen. Wir wollen dir vertrauen, auch wenn wir manche Sachen gar nicht verstehen können, warum du so handelst und dann wieder anders. Ich danke dir, dass wir nicht den Überblick haben müssen, sondern dass du ihn hast. Und wir wollen dir immer wieder neu unser Vertrauen aussprechen und wollen dir sagen, wir wollen dir vertrauen, Herr, weil wir wissen, dass du gut bist. Und ich danke dir, dass du der starke Kämpfer bist, der selbst in unserem Glaubenskampf uns zur Seite steht. Danke dir, dass wir nicht alleine durch alles durch müssen, sondern du bist bei uns, Herr, das hast du versprochen. Und darauf wollen wir uns immer wieder neu stellen. Und Herr, diese Wahrheiten, die oft nur in unserem Kopf sind, Herr, bete ich, dass sie in unser Herz rutschen. Und dass wir neu begeistert davon sind und dankbar dafür sind, Herr. Und dass unser Glauben immer wieder neu gestärkt wird. Und dafür möchte ich uns segnen, alle miteinander, Herr. Danke dafür. Amen.